ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Schönen guten Abend. Der Nahostkonflikt in Berlin. An der Humboldt-Universität hatten Studierende das Institut für Sozialwissenschaften besetzt und gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen demonstriert. Mehr als 160 Menschen wurden vorübergehend festgenommen, Strafanzeigen gegen 25 Personen und eine Debatte, was an einer Hochschule an Protest geht und was nicht. Das ist die Bilanz am Tag nach der Räumung gestern Abend. Pro-palästinensische Aktivisten hatten unter anderem verbotene Hamas-Symbole auf Türen und Wänden gesprüht. Über die Stimmung am Tag danach in der Humboldt-Universität RBW24-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Vor dem Institut für Sozialwissenschaften sitzt ein Wachmann. Das Gebäude ist zu den ganzen Tag. Außen an den Scheiben sieht man noch die Reste der Besetzung. Grob weggewischte Graffitis. Jemand putzt den Satz Free Gaza weg. Gestern sah es hier noch ganz anders aus, als rund 150 pro-palästinensische Demonstrierende das Gebäude besetzten. Das ist am Tag danach weiter Thema auf dem Campus.
Ich habe von außen die BesetzerInnen solidarisch unterstützt, weil ich es wichtig finde, dass man im öffentlichen Raum auf Missstände, Kriege aufmerksam macht und sich dagegen stellt und auch aufzeigt, inwiefern der Universität involviert ist.
Viele sagen anonym, dass sie die Besetzung grundsätzlich richtig fanden und auch, dass Julia von Blumenthal, die Präsidentin der HU, zunächst den Dialog gesucht hat.
Die haben ja auch das Recht zu demonstrieren und zu versammeln.
Ich fand es grundsätzlich schon einmal gut, dass die Präsidentin es nicht direkt hat räumen lassen, was ja die Freie Universität zum Beispiel gemacht hat. Ob der Dialog jetzt gelungen ist oder nicht, ob die, glaube ich, nicht so ganz meinem Urteil.
Doch es gibt auch Studierende, die sagen, die Uni hätte früher eingreifen müssen.
Ich finde es problematisch, wenn bestimmte Zeichen in Wünschen gemalt werden, also das Hamas-Dreieck oder Intifada. Ja, und deshalb fand ich es richtig von der Uni-Verwaltung dann erstmal zu sagen, dass sie einen Moment Zeit haben, also einen Tag irgendwie bis 18 Uhr und fand es dann aber nicht so gut, dass die Uni-Verwaltung von sich aus nicht gesagt hat, okay, wenn es darüber hinausgeht, wird es nicht geräumt. Weil diese Zeichen aufzumalen auf Uni-Gebäuden, das ist nicht mehr Meinungsäußerung, sondern dann irgendwo dann auch Volksverhetzung.
Wurden bei dem Protest gestern Grenzen überschritten? Das ist die eine Frage, die Studierende hier diskutieren. Aber auch, ob es richtig war, dass letztlich nach Aussage von HU-Präsidentin Julia von Blumenthal, nicht sie selbst, sondern der Berliner Senat die Entscheidung getroffen hätte, das Gebäude zu räumen.
Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie sich dann letztendlich dem gebeugt hat. Also ich kann ihre Situation natürlich auch verstehen. Sie ist da irgendwie dazu gezwungen, politisch zu handeln. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn sich die Universitätsleitung hinter die Studierenden gestellt hätte.
Also im Grundsatz finde ich, sollte die Uni sich schon selbst verwalten. Aber wenn das jetzt irgendwie dazu geführt hätte, dass immer wieder Ultimaten verstreichen, dann hätte es am Ende eh wieder geräumt werden müssen. Also fand ich es gut, dass die Sache relativ zügig dann durchgeführt wurde.
Wer nun wann welche Entscheidung getroffen hat und ob die Besetzung grundsätzlich richtig war, das bleibt an der Uni am Tag nach der Besetzung weiter ein Politikum.
An Christine Schenten berichtete und diesem Politikum ist unser Landespolitik-Reporter Jan Menzel nachgegangen.
Hat die Humboldt-Universität zu zögerlich gehandelt und den Protest zu lange geduldet? Am Morgen verteidigt HU-Präsidentin Julia von Blumenthal im rbb24-Inforadio ihr Vorgehen. Man habe alle Chancen ausloten und einen Dialog führen wollen, gleichzeitig aber den Demonstranten klare Grenzen aufgezeigt.
Wir haben am Abend der Besetzung mit den Besetzern eine Vereinbarung getroffen, Bedingungen, unter denen wir dulden. Und eine der Bedingungen war, dass es keine weiteren Schmierereien gibt. Und eine der Bedingungen war, dass es am nächsten Tag dann dieses friedliche Gespräch geben würde.
Doch dann sei von ganz oben, also vom regierenden Bürgermeister Kai Wegner, CDU, und Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra, SPD, entschieden worden, die Polizei räumt, sagt Universitätspräsidentin von Blumenthal und lässt deutlich erkennen, dass sie gerne noch länger mit den Dialogbereiten gesprochen hätte. Für diese Gesprächsbereitschaft bekommt von Blumenthal Rückendeckung von Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra. Doch Ciborra verteidigt auch die Räumung.
Ja, das war dann schon das Ergebnis dieses Gesprächs. Gleiches, wo natürlich auch von Seiten der Polizei darauf hingewiesen wurde, dass Straftaten begangen werden im Gebäude, dass wir davon Kenntnis bekommen haben und dass nun eigentlich dieser Eingriff der Polizei an dieser Stelle auch unausweichlich erfolgen muss.
Die CDU spart dagegen nicht mit Kritik an der Unileitung. Deren doppelten Ansatz aus Gesprächen und gegebenenfalls Konsequenzen hält ihr wissenschaftspolitischer Sprecher Adrian Grasse für gescheitert.
Die Strategie der Humboldt-Universität hat sich ja augenscheinlich nicht ausgezahlt, sondern als falsch erwiesen. Sie können nicht auf Dialog setzen mit Leuten, die nicht zum Dialog bereit sind.
Noch schärfer fällt das Urteil des AfD-Abgeordneten Martin Trefzer aus. Wissenschaftssenatoren und Hochschulleitung hätten das Ansehen der Humboldt-Universität massiv beschädigt.
Sie haben sich antisemitischen, anti-israelisch-antisemitisch motivierten Störern gebeugt, sind eingeknickt vor antisemitischen Parolen. Und die Konsequenz kann doch nur sein, dass beide ihre Ämter niederlegen.
Mit dieser Forderung steht der AfD-Politiker indes alleine da, zumal HU-Präsidentin von Blumenthal und Wissenschaftssenatorin Schiborra Antisemitismus klar als rote Linie benannt hatten. Diese Grenze ziehen auch die anderen beiden Oppositionsparteien, der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vassili Franco, und der wissenschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Tobias Schulze, warnen aber davor, allein auf hartes Durchgreifen zu setzen.
Der gesellschaftliche Diskurs, der wird sich nicht durch die Polizei lösen lassen. Und die Situation auch im Gazastreifen, die muss diskutiert werden. Es braucht Räume. Klar ist, die Räume müssen frei von Antisemitismus sein.
Offenbar hat sich hier auch die Law-and-Order-Logik des Senats durchgesetzt, dass man an einer bestimmten Stelle, egal wie die Sachlage vor Ort ist, auf jeden Fall gegen solche Art Proteste vorgehen muss, und zwar immer mit Polizei.
Unterstützung bekommt die Präsidentin der Humboldt-Universität im Tagesverlauf noch von einer Kollegin. Geraldine Rauch, Präsidentin der Technischen Universität, zollt ihr so wörtlich großen Respekt für ihr besonnenes Vorgehen, Dialogbereitschaft aber auch dafür, dass sie klare Grenzen aufgezeigt habe.
Jan Menzel aus der rbb24-Redaktion Landespolitik. Seit 75 Jahren gilt das Grundgesetz in der alten Bundesrepublik, seit bald 34 Jahren auch in den neuen Bundesländern. 1500 Ehrengäste hatten gestern den Geburtstag staatstragend gewürdigt. Die Staatsgewalt aber geht vom Volke aus, Artikel 20 dieses Grundgesetzes. Und dieses Volk darf seit heute gleich 3 Tage feiern. Und zwar da, wo die Spree einen dezenten Bogen um das Berliner Regierungsviertel macht. Erste Eindrücke von rbb24-Reporterin Anke Michel.
Bei dem Demokratiefest im Berliner Regierungsviertel können die Besucher Politiker und Politikerinnen erleben, die sie sonst vielleicht nur aus den Medien kennen. Bei Dialogforen können sie ihre Fragen zur aktuellen Politik stellen. Bundeskanzler Scholz diskutiert gleich 2-mal mit dem Publikum.
Ich freue mich, dass unglaublich viele hierher kommen. Das hier, der Ort, an dem wir stehen, ist ja diese ganze Linie, das Band des Bundes, wie das einige nennen, mal als Bürgerforum geplant gewesen. Also richtig so, wo man ständig zusammenkommen kann. Irgendwie ist das anders gelaufen und deshalb freue ich mich, dass wir anlässlich 75 Jahre Grundgesetz jetzt die Gelegenheit haben, den Platz mal auszuprobieren.
Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach, Bundesratspräsidentin Schwesig oder Wirtschaftsminister Habeck stellen sich den Fragen der Besucher. Im Plenarsaal werden Interessierte außerdem selbst aktiv. In einem Rollenspiel werden sie zu Abgeordneten und stimmen über eine fiktive Änderung des Grundgesetzes ab. Besucher Rolf ist aus Rheinland-Pfalz nach Berlin gekommen und freut sich, dass das Grundgesetz in großem Rahmen gefeiert wird.
Ja, es garantiert uns eben das Leben der Freiheit, der Demokratie, Gleichheit der Geschlechter, der Religionen und so weiter. Das ist also entscheidend, das ist Wahnsinn. Also wenn man das vergleicht mit den Verfassungen in anderen Ländern dieser Erde, finde ich das schon extrem gut.
Viola aus Hamburg ist mit ihrer Familie hier und findet es ein gelungenes und würdiges Fest für unsere Demokratie.
Das ist doch eine super Gelegenheit, ein bisschen politische Bildung mitzunehmen für uns und unsere Kinder. Wir haben den Bundestag gesehen, wir haben die Bärbel Baas so ein bisschen reden hören, hat ein bisschen erklärt. Das war sehr interessant. Ich finde das eine gute Gelegenheit, um mal auf die Demokratie auch aufmerksam zu machen.
Das Demokratiefest endet am Sonntagabend mit einem Konzert, bei dem die Fantastischen Vier und Lena Meyer-Landrut auftreten werden.
rbb24-Reporterin Anke Michel aus dem Regierungsviertel, das in diesen Tagen ganz dem Volke gehört. In Brandenburg ist in diesem Jahr nicht gut Kirschen essen. Und nicht nur das. Obst aus Brandenburg droht rar zu werden. Die langen, starken Fröste im April haben schwere Schäden angerichtet, berichtet rbb24-Reporter Fred Pilarski aus dem Frankfurter Obstanbaugebiet Markendorf.
Das wird wohl nix in diesem Jahr. Auf der Pflaumenplantage von Reik Neumann ist es auf den ersten Blick zu sehen. In einer Reihe hängen gar keine Früchte, bei einer anderen nur jeweils eine Handvoll in den Spitzen. Bei Äpfeln und Süßkirschen ist es noch schlimmer. 90% Verlust, erzählt Neumann seinen Besuchern, zwei Landtagsabgeordneten der Grünen.
Als Obstbauer, als Gärtner ist man natürlich auch gewohnt, dass nicht alles klappt. Und wir haben ja schon öfter mal Frost gehabt, aber dieses Jahr ist der Frost in allen Kulturen sehr massiv. Und das, was auch in den anderen Jahren quasi so ein bisschen durch den Sommer gerettet hat, dass wenigstens so die Süßkirschen zum Teil gehangen haben, das fällt halt völlig aus. Und das ist ein wirklich anderes Maß an Schaden in diesem Jahr.
Das heißt, es fehlt an Geld für Investitionen, Versicherungen und Beschäftigte.
Also die Saisonkräfte, die haben natürlich, die wissen schon, dass es dieses Jahr quasi keine Saisonarbeit gibt. Aber auch der eingestellte Traktorist ist halt auch entlassen, ja.
Neumanns Kollege Thomas Bröcker ist Vizepräsident des Landesgartenbauverbands und Fachgruppenleiter für Obst. Er fordert seit langem eine Versicherung gegen solche Ereignisse, die von den Landwirten getragen wird, mit einem Zuschuss aus der Landeskasse.
Da ist Deutschland natürlich irgendwo auch so ein bisschen der letzte Nachholer in Europa. Eigentlich gibt es diese Versicherungszuschüsse zu den Prämien in allen anderen europäischen Ländern ungefähr seit 20 Jahren.
Brandenburgs grüner Fraktionschef Benjamin Raschke dämpfte heute in Frankfurt die Erwartungen. Vor der Landtagswahl kann es keine Position im Haushalt mehr für so eine Versicherung geben. Immerhin wollen sich die Abgeordneten für Abschlagszahlungen einsetzen, die es noch in diesem Jahr geben soll.
Fred Pridarski berichtete aus Markendorf. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Diesen Tag in Berlin und Brandenburg gibt es auch als Podcast. Können Sie abonnieren in der ARD Audiothek oder in der RBB24 Inforadio App.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.